Man kann sich irritieren lassen in der Selbstverständlichkeit, in der wir heutzutage im Alltag, aber eben auch in der Wissenschaft von psychischer Krankheit sprechen. Mir geht es in dem Vortrag darum, grundlegend erstmal genau diese Selbstverständlichkeit in Zweifel zu ziehen, indem ich aufzeige, wie das Konzept historisch entstanden ist, dass es verschiedene Modellierungen dieses Konzeptes gibt und dann eben aufzeige, was ich daran problematisch finde, nämlich, dass sie alles Modellierungen sind, Konzepte sind, die den Menschen nicht als begründet handelndes Wesen, der in einer Gesellschaft lebt, der Lebensproblematiken hat, die mit seinem Alltag zu tun haben oder womit auch immer, aber auf jeden Fall mit seiner Lebensrealität, dass genau das durch dieses Konzept nicht abgedeckt ist, sondern es darum geht, Defizite in einem Individuum festzuschreiben. Wenn wir das Beispiel ADHS nehmen, dann wird häufig das Zappeln als Symptom, als Defizit des Menschen festgemacht. Tatsächlich ist es so, und das würde ich auch zustimmen, dass es Menschen gibt, die einen sehr hohen Bewegungsdrang haben, also die wirklich nicht gut stillsitzen können. Das, was jetzt aber in der Diagnose steht, tut so, als wäre es die Beschreibung eines Verhaltens, was ursprünglich innerhalb dieses Menschen verankert ist. Zum Beispiel eben das Zappeln, dieses Bild taucht immer auf. Wenn wir jetzt aber an eine Schule denken und worauf die Kinder da sitzen, dann denken wir an irgendwelche mehr oder weniger fixen Holzstühle. Das heißt, es ist ein sehr, sehr fester Sitzuntergrund, der so ist, momentan bei uns in den Schulen, aber der eben auch anders sein könnte. Und da kommt jetzt sozusagen auch die Gesellschaft rein und warum das nicht einfach nur ein Defizit der Person ist, das Zappeln. Zappeln tut sie nämlich nur, wenn sie auf so festen Stühlen sitzt. Ich habe in meiner Masterarbeit mit einem Erwachsenen, der die ADHS-Diagnose hat, zusammen geforscht und der hat gesagt, hätte ich da so einen schönen Bürostuhl, mit dem ich so wippen kann, gehabt in der Schule. Ich wäre zwar immer ein bisschen hin und her gewippt, aber er hätte nicht gezappelt in dem Sinne. Es wäre kaum aufgefallen. Wenn wir jetzt also eine Diagnose haben, in der steht, Kriterium für diese Krankheit ist Zappeln, dann funktioniert das nur so lange, wie wir in einer Gesellschaft leben, in der Kinder auch auf Stühlen sitzen müssen, die sie zum Zappeln bringen. Und damit haben wir ein Problem in der Beschreibung dessen, was tatsächlich passiert und vor allen Dingen, wie das zustande kommt.
Lass uns vielleicht nur kurz beim Beispiel bleiben, denn ADHS, das ist was, was immer mehr diagnostiziert wird. Ich hatte mal kurz Zahlen rausgesucht, allein zwischen 2006 und 2013 ist das ein Anstieg gewesen an Diagnosen von ADHS mit fast die Hälfte, also fast 50% mehr Diagnosen, die es da gab. Jeder fünfte Junge wurde 2013 diagnostiziert. All das ist mittlerweile erforscht, wobei da dann auch immer gesagt wird, naja, zum einen ist die Medikamentisierung, sprich die Behandlungsmöglichkeit eine, die oft mit Nebenwirkungen einhergeht. Zum anderen ist es was erstmal auch sehr umstritten ist, weil es ja eigentlich keine Krankheit ist, sondern eher eine irgendwie vorhandene Störung. Da kann sich die Frage stellen, ob das früher nicht als Störung wahrgenommen wurde oder ob es vielleicht andere Ursachen dafür gibt, dass so eine Diagnose immens zunimmt. Was würdest du da diagnostizieren?
Was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass durch die Bekanntheit der Diagnose ADHS jetzt Verhaltensweisen unter diesem Label, unter dieser Diagnose ADHS subsumiert werden, da reingezogen werden, damit beschrieben werden sollen, die wir früher gar nicht so bezeichnet hätten. Das prominenteste Beispiel dafür ist tatsächlich der Zappel-Philipp. Der Zappel-Philipp gilt heute als eine frühe, vielleicht sogar die erste Beschreibung eines Kindes mit ADHS. Wenn man sich in die Literatur ein bisschen einliest, wird es immer wieder genannt und auch im Alltag sagt man dann ja auch zu Kindern, die eine ADHS-Diagnose vielleicht bekommen haben, na, das ist so ein Zappel-Philipp. Wenn man sich aber die historischen Hintergründe mal anguckt, dann war das ein Buch, in dem es darum ging, letztendlich schlecht erzogene Kinder darzustellen. Und wir keinerlei Hinweis darauf finden, dass der Philipp, der tatsächlich am Tisch sitzt und mit dem Stuhl kippelt, das sozusagen nicht kann, sondern es ist eher anzunehmen, dass der sozusagen keine Lust hat, am Tisch zu sitzen und da sozusagen so still und gerade sitzen muss, wie das eben in einer bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert war und dass der einen Konflikt mit seinem Vater hat und deswegen da aufrebelliert. Und was wir dann also machen, ist einen interpersonalen Konflikt, den dieser Junge hat mit diesen strengen bürgerlichen Normen des gerade am Tisch sitzen, mit Besteck ganz sauber essen, unter der strengen Aufsicht des Vaters, dass wir das pathologisieren und sagen, der kann das nicht. Und das ist etwas, was ich denke, was wir immer auch heute uns überlegen müssen, wo ist das vielleicht eine einfache Antwort, zu sagen, der kann das nicht. Und wo liegt es vielleicht an anderen Sachen?
Häufig, gerade bei ADHS, hat es auch so eine bequeme Wirkung. Sowohl für Eltern, die eine Diagnose haben und dadurch irgendwie eine Form von Beruhigung erfahren, weil es wird ja behandelt. In der Schule Lehrer, die sagen können, liegt ja nicht an mir, wenn der Unterricht in Permanenz gestört wird. Und häufig wird gesagt, das hat auch was mit einer Normierung und einem Leistungsdruck zu tun, der sich vergrößert. Du bist selbst in Kinder- und Jugendpsychiatrischen Tagesklinik, ja, aktiv, arbeitest dort. Was gibt's denn vielleicht noch für Beispiele auch aus deiner Praxis, wo deine Annahme des Vortrags auch nochmal bestätigt wird?
Im Rahmen meiner Arbeit in dieser Tagesklinik habe ich da jetzt weniger Fokus drauf gehabt. Ich habe es tatsächlich in meiner Masterarbeit, die auch Grundlage meines Vortrags ist, deutlich herausgearbeitet, wo ich eben mit drei Erwachsenen, die ADHS-Diagnose bekommen haben, darüber geredet haben, wie sie das eigentlich in ihrem Leben erleben, wie das bei ihnen in der Schule war und so weiter. Was in den Interviews oder in den Gesprächen mit den Betroffenen auch deutlich wurde, ist zum Beispiel, dass die Prüfungsform etwas ist, was stark dadurch strukturiert ist, wie das in unserer Gesellschaft momentan gehandhabt wird. Wir haben jetzt in der psychiatrischen Diagnose stehen, ADHS kann sich nicht konzentrieren, kann zum Beispiel nicht lesen. Das ist sozusagen ein Problem des Individuums, ein Defizit. Jetzt haben jetzt diese Erwachsenen zum Teil wirklich berichtet, sie wollen lesen und sie können es überhaupt nicht. Sie kriegen es einfach nicht hin. Wenn sie Methylphenidat nehmen, also das Ritalin, das Psychopharmakum, was bei ADHS häufig gegeben wird, dann können sie sich wirklich konzentrieren. Also sie haben da auf einmal eine Handlungsmöglichkeit, auch zum Beispiel zu lesen, schriftliche Klausuren und sowas zu machen. Wenn wir jetzt aber diesen Fokus behalten von, wir merken, in unserem Schulsystem haben Kinder, von denen wir sagen, die haben eine ADHS-Diagnose, ist schwer mit den Prüfungen, dann haben wir diese Normvorstellung, dass das schriftliche Prüfungen sind. Ich habe aber sehr gut mit den Erwachsenen herausgearbeitet, dass zum Beispiel andere Prüfungsformen vielmehr ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechen. Der eine war zum Beispiel Polizist und er hat gesagt, wenn ich in der Polizeischule eine Prüfung schreiben musste, ähnlich wie auch in der Schule Klausuren, dann ging das überhaupt nicht. Wenn ich ein Arbeitsblatt bekommen habe, die 10 Punkte der Eigensicherung eines Polizisten, dann konnte ich das nicht so lernen. Aber wenn man hingegangen ist und in Uniform da stand und dann gesagt hat, okay, erster Punkt ist und das vorgemacht hat, dann konnte er es super lernen und er konnte es vor allen Dingen auch super wiedergeben. Das heißt, wir haben momentan in unserem Schulsystem zum Beispiel Prüfungsformen oder allgemein unsere Schule ist im Großteil so verfasst, dass Menschen, die sich nicht gut konzentrieren können auf schriftliche Sachen, da Probleme bekommen. Und wir sagen jetzt in einer ADHS-Diagnose, da zeigen sich Probleme und das ist Grundlage sozusagen unserer Diagnose, der Mensch ist krank. Würden diese Prüfungen aber anders strukturiert sein, zum Beispiel mündliche Prüfungen oder zum Beispiel letztendlich wie im Sportunterricht oder eben in der Polizeiprüfung es möglich sein, Dinge fortzuführen, dann würden wir gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, da hat jemand ein Problem und das ist sozusagen Teil einer Krankheit. Das ist problematisch, wenn wir eben dieses Konzept einer Krankheit haben, die ganz klar Defizite in einer Person verortet. Wenn diese Defizite allerdings nur unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen auftreten, also bestimmten Prüfungsformen, die heute so sind, aber vielleicht auch mal in der Vergangenheit noch nicht so waren, deswegen nicht so auftreten konnten und vielleicht in Zukunft auch gar nicht mehr so sein werden. Und wenn wir aber sagen, es gibt eine Krankheit, die früher bei den Leuten so aufgetreten ist und die in Zukunft bei den Leuten so auftreten wird, dann vergessen wir eben genau diese Gesellschaftlichkeit der Probleme der Menschen. Dann vergessen wir die Möglichkeiten, die sie haben in unserer konkreten Gesellschaftlichkeit, so wie sie gerade verfasst ist, und die Behinderungen, die sie erfahren. Und vergessen, dass es eben auch anders sein könnte, wenn die Gesellschaft anders verfasst wäre, wenn Schulen anders strukturiert wären, wenn die Kinder zum Beispiel auf so einem Gymnastikball sitzen könnten oder so einen Bürostuhl hätten und nicht die harten Stühle.
Ja, das sind schon mal auch ein paar konkrete Vorschläge, wie etwas anders laufen könnte, wenn jetzt, sagen wir, Kids, die eine große, ich nenne es mal große Unruhe haben, die sind ja durchaus auch für Familien eine Belastung oder auch für Schulklassen eine Form von Belastung, nervraubend und so weiter und so fort. Wenn man den Leuten dann sagt, den Eltern zum Beispiel sagt, naja, das ist ja strukturell bedingt, hat was mit den gesellschaftlichen Bedingungen zu tun, dann sagen die bestenfalls, ja, ich weiß. Vielleicht sagen sie auch, ja, aber es bringt mir in dem Fall nichts außer das Wissen. Was sind denn vielleicht im persönlichen Umgang auch Ideen, die du mit durch deine Arbeit gehabt hast, die auch das Strukturelle im Blick haben, aber auch diejenigen, die in Anführungsstrichen betroffen sind, nicht nur sagt, ihr müsst quasi Gesellschaft verändern, ihr müsst Arbeitsdruck und Leistungsdruck minimieren, dann ist das alles kein Problem.
Es führt jetzt sehr über das, was ich im Vortrag machen werde, hinaus, aber das ist etwas, was eben auch schon in meiner bisherigen Forschung mit rauskam. Und das ist eigentlich ein Abwägungsprozess, der heutzutage selten getroffen wird, nämlich das Abwägen zwischen wo passe ich an und wo verändere ich. Heute ist es so, dass das Konzept der psychischen Krankheit eigentlich dazu einlädt, durch die Begriffe, durch den Fokus, durch die Definitionen in den psychiatrischen Diagnosen, dass wir immer nur auf das Individuum gucken und dass das Individuum sich anpassen muss. Ich würde sagen, in manchen Situationen bin ich auch froh, wenn jemand nicht total den Rahmen sprengt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt am Freitag diesen Vortrag machen werde. Und die Frage ist aber eben, wo ist es sozusagen eine gute Überlegung, sich anzupassen, zum Beispiel auch Methylphenidat, das Ritalin zu nehmen, um ruhig bleiben zu können, um sich konzentrieren zu können. Und wo können Bedingungen verändert werden? Das ist zum Beispiel heutzutage, glaube ich, schon in einigen Grundschulen eher so, dass Lehrerinnen sagen, okay, wenn das Kind nicht still sitzen kann, dann darf es auch mal aufstehen. In den 50er Jahren hätte man sich das sicher nicht denken können, dass ein Kind dann zwischendurch vielleicht mal kurz aufsteht, vielleicht sich kurz bewegt oder sowas. Da mussten Kinder dann vielleicht noch ganz stramm, wie mit einem Stock ausgerichtet, in den Klassenräumen sitzen. Also es gibt heutzutage, denke ich, privat arrangiert einige Möglichkeiten, wo auch bestimmte Veränderungen möglich ist, wenn man dann zum Beispiel mit den Lehrerinnen redet, wo aber vielleicht auch irgendwelche Grenzen sind, die zum Beispiel beim Inventar bei den Stühlen nicht mehr so einfach organisiert werden können und wo es dann größere Überlegungen bräuchte, größere Bewegungen, die dann vielleicht sagt, okay, wie können wir denn auf die Individualität der Kinder, wenn wir jetzt auf ADHS fokussieren, Kindheit fokussieren, wie können wir dem besser Rechnung tragen?